So, hallo liebe Persibis-Fans. Als ich auf meiner großen Fahrradtour war, habe ich den Leuten versprochen, was über ihnen auch Hidden Champions zu nennen. Gar nicht so einfach, das Thema Hidden Champions sind keine Werte, die sich selbst verstecken müssen, sondern es geht um was ganz anderes. Und wir haben jetzt, Rainer Lemm und ich haben gesagt, da machen wir jetzt direkt ein Top-Research-Thema draus. Total spannend. Also, Hidden Champions sind Weltmarktführer, die kaum jemand kennt. Hochspezialisiert, international erfolgreich und oft tief in der deutschen Provinz verwurzelt. Gerade der starke Mittelstand macht Deutschland zum Heimatland dieser stillen Champions. Warum das so ist und woran man stille Champions, also Hidden Champions erkennt, erklärt uns nun Rainer Lemm.
Ja, hallo, ich will mal kurz
Bitteschön.
eine kleine Definition geben, dann werde ich mal die Frage beantworten, warum das in Deutschland eigentlich so viele sind und auch in der Schweiz und in Österreich und dann, welche Beispiele es gibt und ob man die im Regelfall als Börsenwert auch kaufen sollte oder nicht, auch wenn es keine individuelle Anlageberatung ist,
Ja.
sondern nur eine journalistische Meinung und eine sachgerechte Darstellung aufgrund der Daten, die wir hier geben. Was ist denn Hidden Champion? Es gibt einen deutschen Managementforscher, Hermann Simon, der diesen Begriff vor Jahren schon geprägt hat. Das sind Unternehmen, die in einem eng abgegrenzten Markt weltweit führend sind, außerhalb ihrer Branche aber kaum wahrgenommen werden. Sie verkaufen meist keine spektakulären Konsumgüter wie Nestlé, sondern eher Maschinen, Komponenten, Software oder Spezialchemikalien, so wie wir es letzte Woche auch hatten, Beispiele gleich. Und die sind tief in den Wertschöpfungsketten ihrer Kunden verankert und gar nicht so schnell wieder da rauszukriegen. Klassische Simon-Definition, Top 3 im Weltmarkt oder Nummer 1 auf einem Kontinent, weniger als 5 Milliarden Euro Konzernumsatz und ein geringer Bekanntheitsgrad in der breiten Öffentlichkeit. Soll heißen, ein Marktführer ist nicht automatisch Hidden Champion, denn alle drei Elemente müssen zusammenspielen. Der kleine Nischenanbieter ohne führende Stellung ist kein Champion. Ein globaler Marktführer wie gerade Nestlé mit weithin bekannter Marke ist nicht mehr hidden. Und ein Konzern kann nicht nur dadurch zum Hidden Champion werden, dass er für eine winzige Produktgruppe mal kurzerhand einen passenden Markt definiert. Das wäre zu klein. Das heißt, die Nische muss wirtschaftlich sinnvoll hinreichend groß sein und auch abgrenzbar gegenüber den Nachbarmärkten sein. Diese Führungsposition sollte also Marktanteil betreffen, Technologie, installierte Basis oder Kundenstellung. Und die Unsichtbarkeit bezieht sich eben auf die Öffentlichkeit und nicht auf den Fachkunden. In ihrer Branche sind Hidden Champions sehr wohl weithin bekannt. Also 5 Milliarden Grenze ungefähr. Das ist nur eine praktische Forschungsgrenze gewesen für den Herrn Simon und keine Gesetzlichkeit. Ja, also Hidden Champions sind eigentlich immer bekannt, aber müssen eben dann diese drei Stufen auch erfüllen. Eine Börsennotierung schließt den Begriff nicht aus. Es gibt gute notierte Börsenfirmen, die wir gleich nennen. Es gibt aber auch nicht notierte wie Kärcher, die jeder kennt. Und deswegen ist auch Kärcher aus meiner Sicht kein Hidden Champion mehr, weil ihn jeder kennt und einmal im Jahr in der Hand hat mindestens. Aber eben, tja, nicht hidden ist, obwohl er Champion ist. Und in dem Fall auch nicht börsennotiert. Warum hat Deutschland besonders viele Champions? Das liegt an diesem historischen Entwicklungsschema im 19. Jahrhundert. Das heißt, es gibt so eine Entwicklungsachse von Manchester über London, den ganzen Rhein runter, nach Norditalien und dann eben auch mit Österreich und Schweiz. Man nennt das die blaue Banane wegen der Farbe des Rheins vermutlich.
Okay.
Insofern ist das eine, ich sag mal, ein wirtschaftliches Raummodell gewesen. Dazu kam die sogenannte gelbe Banane von Paris über Amsterdam und Brüssel nach Hamburg und Berlin. Und dann habe ich, wenn ich dann noch die Donau mitnehme, habe ich praktisch das Zentraleuropa abgedeckt, wo besonders viele Champions sitzen. Und wenn man sich immer anschaut, was ich gerade genannt habe, den Rhein, Hamburg, Berlin, Donau, dann ist Deutschland eben übermäßig vertreten mit rund 1500 Unternehmen, die je nach Zählung, das schwankt natürlich auch ein bisschen, in Deutschland objektiv messbar sind. Auch wenn das objektiv nicht immer messbar ist, wegen der drei Elemente, die ich genannt habe. Es ist also ein historisch gewachsenes System und ich sage jetzt mal kein einzelnes Erfolgskonzept, was man da machen muss. Warum ist das so erfolgreich? Dezentrale Wirtschaftsstruktur in Deutschland. Wir haben das schon mit Frankreich und Großbritannien letzte Woche besprochen. Da haben wir konzentrierte wirtschaftliche Macht, vor allen Dingen London und Paris, und nebendran ist nicht mehr viel. Ja, das heißt, nicht nur auf die Hauptstadt beschränkt in Deutschland, sondern viele starke Firmen in kleinen Städten und spezialisierten Industrieregionen. Man denkt jetzt mal an den Großraum München, auch mit Ingolstadt und Augsburg. Und dann haben wir Stuttgart natürlich als Riesenraum dabei, das Ruhrgebiet, den Rhein, Hamburg, Berlin etc. Also, das eine ist also diese industrielle Tiefe, Maschinenbau, Auto, Chemie, Elektronik, Medizintechnik, Dann kommt eine duale Ausbildung der Facharbeiter dazu. Das gibt es ja in anderen Ländern gar nicht. Das hat geholfen, so viele Champions zu gründen. Und dann natürlich auch die Eigentümerorientierung. Es gibt eine hohe Schnittmenge zwischen Familienunternehmen und Hidden Champions. Warum? Weil Familienunternehmen langfristig ausgerichtet sind, sehr konservativ bei Unternehmenskäufen, keine großen, Experimente. Keine Experimente waren. Und das Wichtigste für mich, es gibt eine hohe Interessensgleichheit zwischen den Eigentümern und dem Management, wenn jemand aus der Familie auch im Management ist. Das heißt, unter sonst gleichen Bedingungen würde ich bei zwei möglichen Kaufkandidaten immer im Regelfall mich für das Familienunternehmen entscheiden, aus den genannten Gründen. Apropos Kauf und so weiter. Dies ist keine individuelle Anlageberatung, sondern eine journalistische Meinung und eine sachgerechte Darstellung der Situation aufgrund der Daten, die ich gerade gebe. Das nur am Rande. Wer das kaufen oder sonst wie machen möchte, muss sich da selber eine Meinung bilden oder einen Anlageberater fragen. Der Kern des Modells. Extremer Fokus in der Sache, also technologische Führerschaft, globale Breite im Vertrieb. Das heißt, wir haben keine riesigen Märkte, aber jedes Mal eine sehr erfolgreiche und ertragreiche Nische. Und da haben wir jetzt mal in MDAX und SDAX ein paar Beispiele. Einmal Rational. Das sind diese Großküchensysteme, professionelle Kombidämpfer und Co., die inzwischen überall vertreten sind, sogar in Asien. Aber keiner kennt eigentlich Rational. Sitzt, glaube ich, in Landsberg am Lech. Dann haben wir Krones aus dem Fränkischen. Professionelle Abfüllanlagen und Verpackung für, ich sag mal, Tetra Pak und Co., für Cola, Pepsi und so weiter. Bier, alle sind dabei. Das sind diese eins. Dann haben wir Süß Microtech, Anlagen für Lithografie im Bereich der Chips, also der Prozessoren. Dann haben wir Alzchem, haben wir letzte Woche im Insider gehabt. Spezialchemie mit starken Positionen bei Calcium, Carbid, Kreatin, Spezialdüngern, Munitionstreibladung, alles, was man da haben kann. Kennt kein Mensch, ist im Oberbayerischen übrigens angesiedelt, aber sehr interessant. Dann KSB in Frankenthal, Pumpen und Armaturen für Industrie und Energie. Init Innovation in Berlin, digitale Leittechnik mit Ticket und Telematiksystem für den öffentlichen Verkehr. Also insofern haben wir in Deutschland jede Menge davon, aber eben auch in Österreich. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, aber die wird keiner kennen, weil hidden. Doppelmeier für Seilbahn, Rosenbauer für Feuerwehrfahrzeuge. Wenn man mal offenen Auges am Flughafen links und rechts guckt und da so ein Feuerwehrfahrzeug sieht, mit hoher Wahrscheinlichkeit steht da Rosenbauer drauf. In der Schweiz haben wir Bühler für Lebensmittelprozesstechnik oder Burkhardt Compression für Kolbenkompressoren. In Italien gibt es ein paar, deren Namen ich noch nicht mal gehört habe. In Japan, in Niederlande, USA sogar, Brasilien auch den einen oder anderen. Aber das ist eben in der Masse nicht relevant dort. Das heißt, die erfolgreichen Regionen ähneln sich eher stärker aufgrund dieser Wirtschaftsstruktur als die politischen Systeme. Ja, Stichwort nochmal Fachkräfte, anwendungsnahe Forschung, exportfähige Industriecluster und Eigentümer. Das heißt, es müssen immer mehrere Sachen zusammenkommen. Und das sind eben im Regelfall die Bevölkerung, die Wirtschaftskraft, die Wissenschaft, die Infrastruktur und Verkehr, deswegen auch der Rhein als damalige Entwicklungsachse und so weiter. Und wenn wir das alles haben, dann sind wir bei Hidden Champions. Und das ist eigentlich auch die Erklärung, warum das in Deutschland so erfolgreich ist im Moment und auch vom Anteil an MDAX und SDAX.
Ja, wunderbar, dankeschön. Die Frage ist jetzt natürlich, die mich ganz besonders bewegt. Ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Welchen von den Werten könnte man auf der Beliebtheitsskala oben anpinnen? Also ich finde Süß Microtech ganz gut, ne?
Ganz süß?
Ganz süß, ja. Und Alzchem ist nicht süß, sondern ist natürlich total spannend. Alzchem bin ich schon seit Monaten Fan von, habe mich aber nur nicht richtig getraut, mich zu positionieren. Jetzt ist es aber so, diese CSG, also diese tschechoslowakische Rüstungs, hat jetzt 25% überschritten, die Schwelle. Da finde ich, Leute, guckt euch das mal an, aber bitte noch, Rainer Lehm hat es schon gesagt, das ist keine schon individuelle Anlageberatung, sondern ein journalistischer Beitrag. Aber ich finde die beiden Werte schon sehr, sehr spannend.
Nur noch mal, um die Kraft des Aktienmarktes am Beispiel Alzchem zu stilisieren. Ich habe Alzchem vor 3 Jahren bei 40 Euro gesehen. Da hatten die sich gerade verdoppelt von 20 auf 40 und wurden wach geküsst. Da habe ich den CFO gesehen. Habe gedacht, Aber die Post ist ja schon wieder abgefahren nach dem Verdoppler. Jetzt ist sie mal bei 160, also von 40 Euro, nochmal Faktor 4. Ja. Und das Allzeithoch war bei 210, also nochmal 50 Euro höher. Das heißt, wir haben es hier eher mit langfristigen Trendfolgern und Werttreibern zu tun. Ganz ehrlich, da kommt es auf 10 Euro plus oder minus für mich gar nicht
richtig
an.
Genau.
Ja, und alles, was ich gerade genannt habe, rational war schon immer teuer vom KGV und Enterprise Value zu EBITDA her, aber eben auch langfristig erfolgreich. Das gilt auch für Krones und Süß und die allen anderen. Also wer in diesem Bereich tätig sein möchte, es gibt dort keine großen ETF auch in dem Bereich, weil Family Business auch so ein schwammiger Begriff ist, genauso wie Hidden Champion. Der müsste sich dann wahrscheinlich doch auf ein kleines Portfolio von solchen Einzelaktien zurückziehen. Aber es ist hochinteressant. Und wer so viel Geld macht bei hoher Eigenkapitalquote und wenigen Experimenten in den Krisen, der kommt auch in der Krise besser durch.
Richtig. Wunderbares Schlusswort. Wir arbeiten schon am nächsten Thema. Welches wissen wir noch nicht so richtig, aber es bleibt spannend. Bis später.
Macht's gut, Leute.
Tschüss. Bitte beachten Sie, dass es sich beim Format Börsebius Top Research um einen ausschließlich journalistischen Beitrag handelt und in keinem Fall um eine individuelle Anlageberatung. Mein Name ist Reinhold Rombach. Ich bin seit mehr als 30 Jahren als Ihr Kolumnist Börsebius bekannt. Freuen Sie sich schon jetzt auf unser nächstes Interview mit spannenden Börsenwerten. Ich wünsche Ihnen bis dahin noch eine gute Zeit. Schönen Tag.